Begegnung mit interessanten Menschen.
So, wie gesagt, haben wir einen Gast heute im Studio. Es handelt sich um Frau Dr. Carina Wettier-Mahler. Wie spricht man das aus?
Wettier-Mahler.
Ah, Wettier.
Das war ein französischer Name. Wettier-Mahler, genau.
Carina Wettier-Mahler, Frau Doktor, sie ist Apothekerin. Du hast hier in Argentinien Pharmazie studiert.
Genau, ich bin Argentinerin. Das hört man nicht immer bei dem Namen raus, also bei Carina Wettier nicht, aber... Ich bin hier zur Schule gegangen, zum Instituto Ballester, habe dann hier Pharmazie studiert und auch hier promoviert, also einen Doktor der Pharmazie gemacht. Und dann bin ich irgendwann nach Deutschland gegangen.
Und dann bist du nach Deutschland gegangen und du wolltest, was hattest du vor, dort als Apothekerin zu arbeiten?
Genau, ich wollte als Apothekerin arbeiten, hatte gedacht, dass die Titelanerkennung leichter sein würde, aber ich durfte dann das zweite und dritte Staatsexamen und das praktische Jahr noch nachholen. Ich habe jetzt aber beide Titel, also deutschen Titel, argentinischen Titel, beide Pässe, beide Staatsangehörigkeiten, beide Sprachen. Und das machte mich dann eigentlich ich war dann prädestiniert für ein Projekt zwischen beiden Ländern.
Aha, aber hast du in dieser Zeit auch als Apothekerin gearbeitet in Deutschland?
Ich habe dann als Apothekerin gearbeitet, ich habe ein bisschen in der Industrie gearbeitet und bin im Jahr 2000, als die Apotheker ohne Grenzen Deutschland gegründet wurden, bin ich gleich Mitglied geworden. Die Apotheker ohne Grenzen Deutschland, ist eine Hilfsorganisation, die jetzt über 2000 Mitglieder hat. Und wir haben zwei Schwerpunkte, die Katastrophenhilfe auf der einen Seite, das heißt in einer Notsituation nach einem Erdbeben oder einem Hurrikan, wenn die Gesundheitsversorgung im Land zusammenbricht und das Land um Hilfe bittet, dass man sagt, okay, wir schicken Apotheker, wir schicken Medikamente. Und zweites Standbein, die Entwicklungszusammenarbeit, also einfach die langfristige Hilfe, vor allem in ländlicher oder städtischer Armut.
Also arbeitet Apotheke ohne Grenzen Deutschland hauptsächlich im Ausland?
Im Prinzip sind die meisten Projekte im Ausland. Wir haben allerdings auch in Deutschland Obdachlosenhilfe. Auch dort gibt es Menschen, die pharmazeutische Betreuung benötigen. Und es gibt unter anderem in Mainz und in Berlin gibt es ehrenamtlich arbeitende Apothekerinnen und Apotheker, die bei der Arzneimittelversorgung von Obdachlosen mithelfen.
Aha, und wie bist du denn überhaupt zu Apotheker ohne Grenzen? Du hast gesagt, das wurde 2001?
2000 ist es gegründet worden und ich habe damals mich dafür interessiert, mir ganz ehrlich gesagt nichts vorgestellt zu dem damaligen Zeitpunkt. Und dann ist es relativ schnell zu einem Einsatz gekommen. Ich hatte nicht erwartet, dass ich in einen Einsatz gehen würde und ich habe auch nicht erwartet, dass ich ein Projekt leite. Aber Ende 2001, Wirtschaftskrise in Argentinien, gibt es eine Hilfsbitte von der Stadt Buenos Aires an Berlin. Beide Städte sind Partnerstädte, die feiern dieses Jahr 25-jährige Städtepartnerschaft. Und es gab ein langes Fax an Berlin, unter anderem mit der Bitte um Medikamente. Und ich habe diesen Teil nicht mitgemacht. Die Senatsverwaltung in Berlin hat das Ganze aufgrund dieser Arzneimittelbitte an die pharmazeutischen Organisationen in Deutschland gegeben. Und so kam es bei Apotheker ohne Grenzen Deutschland an. Und der erste Vorsitzende, der hat damals gesagt, ups, ich habe ja eine argentinische Apothekerin, dann frage ich die mal. Und ich war im Dezember 2001 hier in Buenos Aires gewesen. Als er mich anrief im Februar 2002, habe ich gesagt, ja, okay, das Land braucht Hilfe, ja. Und wir haben damals unter anderem auch die deutsche Botschaft in Buenos Aires um eine Stellungnahme gebeten und dann beschlossen, ein Projekt aufzubauen. Das heißt, ich bin dann im Mai 2002 hergekommen nach Buenos Aires mit dem Auftrag, ein Hilfsprojekt aufzubauen. Und da haben wir dann gesagt, okay, wo gehen wir hin? Am besten, wenn wir gleich nah bei den Leuten sind. Wir sind dann in die Elendsviertel gegangen. Ich habe nach Kooperationspartnern gesucht, weil ich als Apothekerin die Arzneimittel nicht einfach so verteilen werde.
Und du hattest Kontakt zu Personen, die in Elendsvierteln arbeiteten? Oder wie bist du denn überhaupt dahin gekommen?
Ich hatte unter anderem Caritas kontaktiert und dann den Kontakt bekommen zu einer Gruppe von Ärzten vom Hospital Italiano, vom italienischen Krankenhaus. Und Die hatten einige Ärzte, die ehrenamtlich in einem Elendsviertel am Arbeiten waren. Und dann war unser Angebot, wir docken als Apotheker, Apothekerinnen an diese Ärztegruppe an. Da war auch eine Krankenschwester dabei und bauen eine kleine Apotheke, Arzneimittelabgabestelle auf. Und das ist das, was eigentlich dann über 7 Jahre, also bis 2008 gemacht wurde. Und in der Zeit haben wir uns auch die Anerkennung von der Stadtverwaltung geholt, dass wir einfach die Arzneimittel in einem, ich sage jetzt mal, in einem kontrollierten System abgeben und nicht irgendwo auf der Straße. Es sind verschreibungspflichtige Arzneimittel, also die Medikamente, wo man sagt, ich brauche ein Rezept. Das heißt, ich brauche Arzt, Ärztin, die diese Behandlung begleiten, und uns als Apothekerinnen und Apotheker ist genau das wichtig, dass die Arzneimittel korrekt abgegeben werden, dass die Patienten in einer überwachten Behandlung sind, begleiteten Behandlung, und auch dann einen Vorteil, einen Benefit von dieser Behandlung haben und nicht einfach sagen, okay, ich probiere mal dies oder jenes und halt irgendwas nicht ein. Wir haben sehr viele chronische Patienten. Es ist ein Riesenproblem in den Elendsvierteln Diabetes Typ 2, also mit Tabletten zu behandeln. Wir haben sehr viele Menschen mit Bluthochdruck, Probleme mit Asthma, Probleme mit auch Fettstoffwechselstörungen, also zu hohem Cholesterol. Die Leute essen sehr fett, das macht schnell satt. Das sind die billigsten Lebensmittel. Und ich bin eigentlich darüber gestolpert. Wir hatten erwartet unterernährte Kinder oder Probleme bei Mangelernährung bei den Schwangeren, und dann tauchten die chronischen Krankheiten auf. Und unser Anliegen ist immer, dass wir auf die Bedürfnisse eingehen vor Ort. Das heißt, wir schauen, was sind die Probleme, und dann suchen wir Lösungen gemeinsam in diesem Gesundheitsteam, also mit den Ärzten, der Krankenschwester, der Stadtverwaltung, für die Patienten dann zu arbeiten.
Es ist aber bestimmt schwer, irgendwie einen Überblick zu haben von all den Problemen, die es so gibt, oder?
Ja, wobei es gibt ein paar Schwerpunkte. Es gibt, also was wir gemacht haben, ist, ich sage es immer so, im Englischen würde man sagen Community Medicine, also die einfach die Arzneimittel, die für die Gruppe wichtig sind und nicht für den Einzelfall. Wir können dadurch, dass wir größere Mengen einkaufen, Krankenhauspackungen einkaufen, sehr viel günstiger Medikamente organisieren. Und was ich den Ärzten, Ärztinnen angeboten habe, ist, wir machen eine Liste und diese Medikamente sind dann immer da. Also es gibt einfach, ich sage jetzt mal, wie das Menü in einem Restaurant, wo man sagt, ich kann ein Essen bestellen und dann kommt nicht vom Kellner, haben wir nichts. Dass man sagt, okay, ich sag euch zu, diese Blutdruckmittel, diese Antibiotika, diese Asthmasprays, diese Cremes etc., die sind immer da. Und der Arzt verliert keine Zeit, indem er, was normalerweise in diesen Gesundheitszentren oder Gesundheitsposten passiert, es sind keine Medikamente da, der Arzt nimmt Ärztemuster mit, hat dann ein, ich sag mal immer so ein wildes Durcheinander von Packungen in einem Karton und sucht dann lange. Wir haben dem Arzt gesagt, die Medikamente, die auf der Liste sind, sind da. Das kannst du verschreiben und das ist da und du brauchst gar nicht aus dem Behandlungszimmer rauszukommen.
Und arbeitet ihr da immer auf freiwilligen Basis oder wie?
Die Apotheker ohne Grenzen Deutschland sind sehr ehrenamtlich geprägt. Ich habe meine Arbeit auch vor allem ehrenamtlich gemacht. Wir haben hier in Argentinien für diese Arzneimittelabgabe argentinische Kolleginnen, die in Rente gegangen waren, also 65-Jährige, die dann angefangen haben mitzuarbeiten. Weil es ganz wichtig ist, dass es vom Land ja auch kommt. Also die Einzige, die aus sozusagen Deutschland rüberkommt, bin ich. Der Rest wird von den Einheimischen gestemmt. Und ich habe in diesem ersten Projekt ein Team von 6, 7 ehrenamtlichen argentinischen Apothekern aufgebaut, die einfach, jede von ihnen kam einmal die Woche. Und dieses Team ist dann auch, wir haben ab 2008 ein zweites Projekt, das läuft jetzt noch, in Villasagala aufgebaut. Und die arbeiten komplett ehrenamtlich. Das Ärzte-Team ist zum Teil bezahlt gewesen, allerdings von hier, von Argentinien, also nicht von uns. Und allgemein, wenn ich jetzt in den weltweiten Projekten von Apotheker ohne Grenzen schaue, wer mitarbeitet, sind es immer ehrenamtlich. Also für die Katastrophenhilfe, wo man über sehr kurze Zeit sehr viel Personal benötigt, werden immer Ehrenamtliche geschickt. Das sind von uns Apothekerinnen, Apotheker, und die pharmazeutisch-technische Assistentin, also die PTAs. Das ist nicht anders zu stemmen.
Wow. Wow. Das ist ja wirklich eine fantastische Leistung. In Argentinien ist diese Organisation seit 2002 tätig. Genau. Hat das mit deinem Mitwirken zu tun? Oder?
Ja, ich habe damals das erste Projekt aufgebaut, hatte vorgeschlagen, es zu betreuen und auch diese Verantwortung übernommen, weil ich brauche einen Ehrenamtler, der dann auch langfristig begleitet und sagt, okay, ich kann es machen. Für mich bedeutet es, dass ich derzeit, also seit praktisch 18 Jahren, sehr viel, fast alles von meiner Freizeit reinstecke, meinen Wochenenden und auch meinem Urlaub. Das hängt mit, es hängt für mich ein bisschen damit zusammen, als ich wegging von Argentinien, ich habe hier an der öffentlichen Universität studiert und gesagt, es gibt Menschen, die ihre Kinder nie an die Uni schicken können. Ich habe die Möglichkeit gehabt zu studieren und ich wollte meinem Land auch was zurückgeben. Also ich finde es wichtig, wenn man selber die Möglichkeit gehabt hat, ein Universitätsstudium zu machen und dann auch noch eine Promotion. Also beides, das ist ganz viel, was ich mitgenommen habe und was mir im Leben weitergeholfen hat, dass man dann auch sagt, etwas zurückgeben. Gerade in den Elendsvierteln sind sehr viele Menschen, die ihre Kinder und leider auch ihre Enkelkinder wahrscheinlich nicht an der Universität sehen werden. Ich habe immer gesagt, in Argentinien bezahlt man 21% auf die Lebensmittel. Das heißt, gerade die Ärmsten zahlen eine sehr hohe Steuer und von dem Teil Universität bekommen sie gar nichts. Das finanzieren sie zwar mit, aber und für mich war es ein, okay, ich kann wieder was zurückgeben. Ich hätte jetzt mal gesagt, die Schuld ist beglichen, aber ich habe dann weitergemacht. Es ist eine sehr schöne Arbeit. Es ist eine sehr bereichernde Arbeit, menschlich gesehen. Also klar, dass das Bankkonto sich nicht verändert, aber die Menschen in den Elendsvierteln sind, ich sag mal, es ist eine unheimliche Palette da von Leuten, die sehr lieb sind, die sich sehr untereinander helfen. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist eine Welt für sich. Die Mittelklasse und die Upper Class haben da eigentlich keinen Zugang, außer dass man aktiv reingeht. Und wenn man das Vertrauen von den Menschen hat, es arbeitet sich eigentlich sehr gut. Die sind sehr, sehr ehrlich. Ich habe unheimlich von, wie gesagt, vom Menschlichen, wenn man sieht, was sie alles zu stemmen haben, was für Probleme sie haben und wie sie das Leben trotzdem jeden Tag neu angehen, da habe ich gesagt, okay, alle Achtung. Also wir sind jetzt in einem Viertel mit etwa 30.000 Einwohnern, haben ein, das ist Villa Zagala im San Martin, haben ein...
Das ist so im Norden der Stadt, ja.
Ist ein bisschen, genau, Nord-Nordwesten von Buenos Aires. Es ist Teil der Provinz Buenos Aires. In diesem Bereich sind eigentlich 40% der armen Argentiniens anzutreffen. Das war der Grund, weshalb ich nicht weiter ins Inland gefahren bin. Und wir haben einen Kooperationsvertrag mit einem städtischen Gesundheitszentrum unterzeichnet und der Stadtverwaltung einfach von diesem Distrikt, von diesem Bereich angeboten, eine langfristige Zusammenarbeit. Und die Stadtverwaltung hat uns einen Raum in dem Gesundheitszentrum gegeben. Also wir haben die Arzneimittelabgabestelle da drin aufgebaut.
Kurz erklären, wie so ein Gesundheitszentrum in einem Elendsviertel aussieht. Denn ich glaube, sonst,
gerne.
wenn man kein Elendsviertel kennt, dann kann man sich sowas gar nicht vorstellen, oder?
Genau, also angefangen, Elendsviertel bedeutet, dass die meisten Menschen keine Krankenkasse haben, weil sie nur Jobs im informellen Bereich haben. Das heißt, für sie ist es unheimlich wichtig, einen Platz zu haben, wo sie kostenlos zu einer Arztärztin, zu einer Krankenschwester, zur Apothekerin, zu Arzneimitteln kommen. Und die Gesundheitszentren sind das. Man kann sich das vorstellen, wie ich sage jetzt mal, eine 5-6-Zimmer-Wohnung. Das Ganze ist nicht viel größer, wo ich dann auch noch jedes Zimmer unterteile, weil einfach ein kleines Zimmer halbiert wird und ich dann kleine Mini-Behandlungszimmer habe. Der Arzt hat dann einfach Liege, einen kleinen Tisch, zwei Stühle, damit Patient und Arzt sitzen können. Und wir haben eine Apotheke, die ist 12 Quadratmeter groß, also auch alles sehr klein. Da sind 100 bis 120 verschiedene Medikamente da, das Wichtigste, was man braucht. Und das Wertvolle ist eben diese Zusage, dass ich dem Arzt, der Ärztin gesagt habe, du schaust auf deine Liste. Wenn du das findest, dann weißt du, das ist da und dann schickst du einen Patienten mit einem Rezept zu uns und wir erklären das Medikament, geben es ab Und dieser ganze Ablauf, dass man sagt, der Patient wird bei der Krankenschwester kontrolliert, kommt zur Ärztin, kommt dann zur Apothekerin, bekommt die Medikamente, das läuft alles für die Menschen kostenlos ab. Es gibt immer die sagen, ja, könnte man nicht etwas bezahlen. Die öffentliche Gesundheitsversorgung in Argentinien ist per Gesetz kostenlos. Also wenn ich keine Krankenversicherung habe, dann ist das Angebot vom Staat, dass man sagt, diese Menschen sollen kostenlos behandelt werden, weil für die diese Ausgabe, ich muss die Ärztin bezahlen oder ich muss das Medikament bezahlen, das ist innerhalb des monatlichen Einkommens eine riesige Lücke. Also das können die nicht stemmen.
Ja, und vor allem, wenn man bedenkt, wir haben dieses Jahr eine Inflation von über 50% und die Preise der Medikamente sind um über 80% oder 90% gestiegen.
Ja, das ist korrekt. Die sind sogar in den letzten 4 Jahren um fast 400% gestiegen.
Das kann ich wirklich nicht verstehen. Also ich kann das mir noch leisten, aber ich kann natürlich verstehen, dass es Menschen gibt, die sich sowas gar nicht leisten können. Aber du sagst, das ist alles kostenlos. Gibt es eine Zusammenarbeit mit dem Staat hier?
Die Zusammenarbeit läuft in diesem Gesundheitszentrum. Also wir haben einen Kooperationsvertrag mit der Stadtverwaltung und arbeiten mit einem Team von, da sind Allgemeinärztinnen, Kinderärztin, Zahnärztin, Frauenärztin, da ist eine Sozialarbeiterin, wir haben, wie gesagt, die zwei Krankenschwestern, die werden alle von der Stadtverwaltung, also vom Staat gestellt. Und was wir machen, ist andocken. Weltweit fehlen Apothekerinnen und Apotheker. Das ist ein Beruf, das Studium ist hart. Und ich sage jetzt mal, normalerweise wird man auch nicht reich damit. Also man muss es schon lieben. Ich liebe meinen Beruf und ich habe hier eigentlich genau das gefunden, dass man sagt, das sind Menschen, die keinen Zugang zu einer Apothekerin haben, weil man findet keine Pharmazeutinnen in den Slums, in den Elendvierteln. Und deshalb war es super, dass man wirklich, ich sage jetzt mal, den Weg zum ersten Mal geht, dass man den Ärztinnen sagt, hallo, ihr habt jetzt eine Apothekerin. So, wir bauen euch eine Apotheke ab, der Teil Arzneimittel ist jetzt bei uns. Das ist Entlastung für die Mediziner. Die sind eigentlich happy, wenn sie sich ihrer Arbeit widmen können. Und ich sage wirklich, der Arzt kann oder Ärztin bleibt im Behandlungszimmer und weiß, ich fülle ein Rezept aus und dieses Rezept wird beliefert. Und es wird erklärt und der Patient kriegt seine Medikamente also gezeigt, falls sie nicht lesen und schreiben können, dass man sagt, okay, das ist das Blutdruckmittel, das hier sind die, egal, dass man sagt, das Antibiotikum oder das ist das Cortison, das nimmst du so, das muss alle 8 Stunden, das muss nur einmal pro Tag, das muss vor dem Frühstück, das muss weit weg von dem anderen, die zwei Medikamente vertragen sich nicht. Und mir sagte eine Medizinerin, du hast den Vorteil, dass du die ganzen Medikamente wirklich in der Hand hast und dem Patienten zeigen kannst. Und ja, es ist auch mein Job, es ist meine Arbeit.
So, wir können uns weiter über diese Arbeit da im Elendsviertel unterhalten, aber ich glaube, wir könnten eine Pause einlegen, damit du ein bisschen Wasser trinken kannst. Was hältst du davon?
Vielen Dank, genau,
okay.
Mache ich.
Wir können jetzt ein bisschen Volksmusik hören. Wir haben La Arenosa auf dem Programm. Hallo, wir unterhalten uns weiter mit Dr. Karina Wittier-Mahler. Und vielleicht werden sich einige wundern, sehr wahrscheinlich nicht, dass ich dich duze. Eine Frau Doktor genau, duzt man doch passt. Gar nicht, oder?
Doch, in Argentinien duzt man sich, ja, das passt alles.
Gefällt dir das besser?
Mir gefällt es besser. Ich bin ja hier aufgewachsen und musste mich daran gewöhnen, dass man dann per Sie angesprochen wird. Das war die ersten Jahre nicht einfach. Okay, irgendwann hat man es dann gemerkt, wenn man ein paar Jahre in Deutschland lebt, aber es rutscht zu schnell durch. Ich habe ja auch in Buenos Aires Deutsch gesprochen und eigentlich nie gesiezt, nur geduzt.
Ja, meine Studierenden, ich unterrichte künftige Deutschlehrerinnen und Lehrer und die lernen das mit dem Ihr und Sie und das, die lernen das schon in der Theorie, aber in der Praxis fällt das ihnen schwer. So, wir unterhalten uns weiter über diese Arbeit im Elendsviertel. Zunächst habe ich dir gesagt, man kann sich vielleicht nicht vorstellen, wie so ein Gesundheitszentrum aussieht. Aber wie sieht denn überhaupt ein Elendsviertel aus? Wie war das dann das erste Mal für dich, dass du in so einem Ort gewesen bist?
Für mich war es beengend, weil einfach in den letzten Jahrzehnten sehr viele Menschen auf der einen Seite aus dem Inland von Argentinien, sehr viele aus dem Norden, nach Buenos Aires gekommen sind auf der Suche nach Arbeit. Es sind auch sehr viele aus den Nachbarländern da, also aus Bolivien, aus Paraguay. Und die Häuschen in den 50er oder 60er Jahren, da wo wir jetzt sind, da hat es kleine Parzellen gegeben, also man sagt ein Mini-Grundstück und da waren dann ganz kleine Häuschen drauf. Das hatte eigentlich der Staat gefördert und dann sind die Familien gewachsen. Man hat in die Breite erstmal gebaut, also immer mehr Zimmerchen angeklebt, bis man an den Nachbarn stieß, dann den Durchgang zugebaut. Also ursprünglich waren Durchgänge, durch die ein LKW durchfahren konnte oder zwei sogar. Und dann ist zugebaut worden. Also jeder klebt ein Zimmerchen dran und irgendwann ist der Durchgang, ich sag jetzt mal, einen Meter breit. Da ist nichts mehr von der ursprünglichen Straße. Und dann ging es nach oben. Also jetzt ist erster Stock, zweiter Stock. Wir sprechen immer von sehr kleinen Zimmern. Zum Teil haben die Mini-Fenster. Das hängt damit zusammen, dass die Unsicherheit aufgrund der Drogenkriminalität zugenommen hat. Also machen die nur kleine Fenster, auch noch vergittert. Und was für mich am härtesten war, ist, es sind Fabrikhallen benutzt worden. Das sind Fabriken, die sind in den 90er Jahren pleite gegangen, standen dann leer. Und dann haben Menschen reingebaut kleine Zimmerchen, also einfach an die Wand von der Fabrik ein Kabüffchen, kleines Zimmerchen. Da ist einfach, das ist jetzt innerhalb von der Fabrikhalle, sprich überhaupt kein Fenster da, sondern nur eine Eingangstür und drinnen dunkel, außer dass ich irgendeine Funzel anhabe. Diese Zimmerchen haben sich dann vervielfältigt und in der Fabrikhalle ist dann eine Mischung von Zimmerchen und ein Tunnel entstanden, weil zum Teil über den Durchgang gebaut wurde, dass ich eine Röhre habe, wo ich einfach durchlaufe. Ich leide unter Platzangst. Also mir sind solche Plätze, wo man jetzt einfach sagt, es ist eng, stickig, dunkel, feucht. Im Winter feucht-kalt und im Sommer feucht und extrem drückend drinnen. Keine frische Luft, ich schaue ins Freie. Und die Menschen leben da drin. Und sie versuchen sich in diesen Kabüffchen, in diesen Buden, was sie sich da zusammengebastelt haben, sie versuchen sich häuslich einzurichten. Und die Mitarbeiter von unserem Gesundheitszentrum leben so. Also ich habe eine Mitarbeiterin, die hat selber den Boden, dann den Asphaltstrich auf dem Boden gemacht. Die hat jetzt auch angefangen, irgendwelche Kacheln in dem Bereich, wo sie die Küche hat, selber an die Wand zu kleben. Also sie sind unheimlich geschickt und sie wollen es schön haben. Jetzt kann man sagen, warum leben sie nicht draußen? Weil sie es nicht schaffen, eine Miete zu zahlen, weil sie entweder gar keinen Gehaltszettel haben oder nur einen sehr kleinen. Das heißt, kein Vermieter würde ihnen auch nur eine Einzimmerwohnung vermieten, weil ich möchte, dass das Gehalt reicht und ich möchte auch eine Garantie. Und hier in Buenos Aires wird inzwischen nach einem zweiten, der einspringt, also noch einer weiteren Person, die einen Gehaltszettel hat, der beweist, dass die Miete bezahlt wird. Und das lässt diese ganzen Leute außen vor. Das heißt, leider wachsen die Elendsviertel weiter, zum Teil, weil neue dazuziehen, zum Teil, weil die Kinder groß werden, wiederum heiraten, Kinder haben und es nicht schaffen, rauszukommen. aufgrund dieses Themas, ich kann die Miete nicht bezahlen. Das ist eigentlich das, ich sehe es als das Hauptproblem. Und wenn man die Adresse im Slum, im Elendsviertel hat, ist es schwierig, eine Arbeit zu bekommen im formellen Bereich, weil keiner jemanden einstellt, der im Elendsviertel wohnt. Also es gibt da schon eine, ich sag mal, eindeutige Diskrimination. Die Personalleiter achten auf sowas, dass man sagt, Adresse und okay, falsche Ecke, stelle ich nicht ein. Wir haben im Gesundheitszentrum Personal, das aus den Elendsvierteln kommt. Also
habt ihr
direkt
das
da
Personal lebt. Selber ausgebildet?
Also zum Teil, ich bin dabei, wir haben zwei Personen in der Apotheke, die Apothekerinnen sind ehrenamtlich. Ich habe zwei Personen, die praktisch sowas wie, ich sag mal, eine Hilfsfunktion in der Apotheke haben, die bin ich dabei auszubilden. Und wir haben im Gesundheitszentrum allgemein, das ist jetzt von der Seite der Stadtverwaltung, Ärztinnen, die Personal ausbilden in Richtung das, was so ein Community Health Worker ist, also einfach ein Gesundheitsarbeiter, der aus diesem Umfeld kommt. Aus mehreren Gründen. Wenn ich sage jetzt mal, wenn wir Krebsvorsorge machen bei den Frauen und ich sage, wir machen Papanikolaou und ich habe jemanden, der positiv ist, wer geht jetzt hin ins Haus und vermittelt der Frau die Information, okay, Test ist positiv, bitte nochmal kommen. Das ist nicht so einfach, die Leute zu finden. Also im Elendsviertel muss man sich auskennen. Es gibt dort in Gänsefüßchen Straßen, das heißt Gässchen, und es gibt Nummern an den Häusern, aber wenn ich mich nicht auskenne, finde ich niemanden. Und ich brauche die aus dem Slum, die in dem Bereich mithelfen. Es ist sehr wichtig, dass wir vom Gesundheitszentrum die Einheimischen schulen, damit die wiederum als Multiplikatoren wirken, weil sie können es anders erklären. Also ich fand es sehr spannend, wir haben uns mit den Leuten unterhalten, dass wir gesagt haben, wir wollen zu verschiedenen Gesundheitsthemen den Menschen Informationen geben, wo können wir die am besten erreichen. Und eine von den Frauen sagte uns, ich würde es im Wartezimmer machen, weil da sind die sowieso. Wenn ihr sie einbestellt, die rennen ja auch hinter Jobs her, die müssen irgendwo die Kinder von hier nach dort bringen. Es sind meistens kinderreiche Familien, die versuchen, die Kinder an einen öffentlichen Kindergarten zu schicken oder auf jeden Fall, in Argentinien gibt es Schulpflicht, also dann zur Schule. Das heißt, ich muss wie jede Mutter Kinder abholen, hinbringen, aufpassen. Und wo haben sie Zeit? Im Wartezimmer. Und dann haben wir das auch so gemacht, dass wir gesagt haben, okay, da haben wir 10, 15 Minuten. Natürlich ist es unruhig, aber wir präsentieren sehr oft Gesundheitsthemen, wo man den Leuten sagt, okay, zu dem und dem und dem, das betrifft euch. Fragen, die Information. Und die Leute aus dem Viertel können es viel besser erklären als jemand, der einfach 5 Jahre, 6 Jahre, 7 Jahre Uni hat. Der ist vom Wortschatz her gleich weg.
Und arbeitet ihr mit den Schulen zusammen auch? Es gibt auch
ja.
Schulen im Elendsviertel, oder?
Die sind draußen, also im Elendsviertel. Das hatte mich, das war etwas, was mich ein bisschen gestört hat, dass ich gesagt habe, wir haben Elendsviertel, wo Tausende von Menschen leben. Und eigentlich müsste ich Ärzte, Apothekerinnen, ein Polizeizentrum, eine Polizeistation, auch einen Kindergarten da drinnen haben. Sind aber nicht da drinnen, die müssen immer rausgehen, aber es gibt öffentliche Schulen in der Nähe und auch Kindergärten in der Nähe. Was wir gemacht haben, ich hatte es am Anfang gesagt, wir gehen von den Apotheker ohne Grenzen gehen eigentlich immer auf die Probleme vor Ort ein, und wir hatten festgestellt, dass die Kinder, schon Kleinkinder, völlig zerstörte Milchzähne haben, weil sie von den Getränken her sehr oft Süßes, also mit sehr viel Zucker, Softdrinks zu sich nehmen, das nimmt den Hunger. Das ist einfach, was viele nicht berücksichtigen, ein paar Kekse und irgendwie Softdrinks oder einen sehr süßen Saft, und dann habe ich keinen Hunger mehr. Das ernährt nicht, aber es nimmt den Hunger. Es ist preiswert, es ist billig für die Leute. Führt dazu, dass die Kinder kaputte Milchzähne haben, schon als Zweijährige, Dreijährige. Und deshalb hatten wir mit der Zahnärztin, die ist vom Gesundheitszentrum, ich habe als Apothekerin mit ihr angefangen, im Jahr 2008 ein Zahnprophylaxe-Projekt aufzubauen. Damals mit einem ersten Kindergarten. Inzwischen sind 6 Kindergärten aus unserem Einzugsbereich dabei und 2 Primarschulen, das heißt über 700 Kinder. Und das heißt nicht nur mit 3 Zahnbürsten durch die Luft zu wirbeln, sondern wirklich erklären.
Entschuldigung, ja. Diese 700 Kinder alleine in diesem
allein bei uns im Viertel, ja. Ja.
Wow.
Allein bei uns, wie gesagt, 30.000 Menschen, genau, 30.000 Menschen und das sind die Schulen, die dort sind. Was wir gemacht haben, ist Schulung, das ist meine Arbeit hauptsächlich, Schulung des Personals, weil die müssen ja mitmachen, die Kindergärtnerin, die Lehrerinnen, die Köchinnen, dass man darauf anfängt zu achten, dass die Kinder zum Beispiel mittags, wenn sie in der Schule essen, dann nicht irgendwas Süßes zu trinken bekommen, sondern Wasser trinken und dass sie lernen, dass Wasser gesund ist. Dann die Zahnärztin macht die Kontrolle Anfang des Jahres, bestellt die Kinder mit Karies, mit Zahnfäuleproblemen dann in das Gesundheitszentrum zu sich. Da ist eine sehr, sehr einfache Praxis, aber man kann damit arbeiten. Und ich habe sehr viel Schulung von den Eltern, weil wenn wir nicht die Ernährung umstellen, dann werden wir nicht weiterkommen. Das heißt, man muss sozusagen auf zwei Gleisen arbeiten. Auf der einen Seite die Behandlung durchziehen, das sagt, wer schon Karies hat, muss behandelt werden, aber auch die vorbeugende Arbeit machen. Und für mich ist diese vorbeugende Arbeit wichtig, weil, also ich habe als Apothekerin viel zu viel Medikamente abgegeben, wegen, dass man jetzt sagt, Zahnschmerzen oder ein Zahnabszess oder einfach eine Infektion, die schon so ist, dass ich dann irgendwann sage, der muss ins Krankenhaus und muss das Antibiotikum per Infusion bekommen, wo man sagt, das Ganze fängt mit einer Zahnbürste an. Und dann hat mir gesagt, okay, richtig Zähne putzen, denn man muss sich vorstellen, wenn denen vorne Schneidezähne fehlen und wir haben sehr viele kleine Kinder, denen schon die 4 Milchzähne vorne fehlen, dann können die ja nichts mehr abbeißen. Und wenn mir die Backenzähne fehlen, kann ich nichts kauen. Das heißt, die können nicht mehr normal essen und zwar schon sehr jung. Also nicht, dass ich sage, ich kann irgendwo mit 80 nicht essen, weil mir Zähne fehlen, sondern die können mit 3, 4, 5 haben die schon so viele Zahnlücken, dass die Ernährung nicht funktioniert. Dann muss man sich vorstellen, was passiert. Zahnschmerzen, das war mir auch nicht bekannt, ist der erste Grund für Fehlen in der Schule. Also es gibt Millionen von Schulstunden, die ausfallen, weil die Kinder Zahnschmerzen haben und nicht kommen oder nicht mitmachen im Unterricht. Und jemand mit, egal, 15, 16, 17 oder 20, der seine erste Stelle sucht, wenn der auch nur einen Zahn weniger hat im frontalen Bereich oder braune Zähne, der kann jeden formellen Job vergessen. Und für mich war das dann, wie komme ich aus der Armut raus, wenn ich keinen formellen Job bekomme, wenn ich nicht eine Krankenversicherung habe, wenn ich nicht Krankengeld habe, wenn ich nicht eine Rente bezahle. Also einfach in diese normale Schiene, in die man ja eigentlich rein möchte. Das bringt den jungen Menschen gar nichts, wenn sie dann eine Sekundarschule mit vielleicht sehr viel Mühe abgeschlossen haben und dann kaputte Zähne oder schlechte Zähne haben. Also das ist ein Ausschluss. Also hier in Buenos Aires ein Ausschlussgrund, um im formellen Bereich einen Job zu bekommen. Leider.
Und wie reagieren die Personen im Elendsviertel auf eure Hilfe? Wie war das am Anfang? Hat sich das im Laufe der Zeit geändert?
Gut, am Anfang haben sie uns wahrscheinlich nichts geglaubt. Ich hatte am Anfang gesagt, wir sind gekommen, um langfristig zu arbeiten. Und auch dieses, wir kommen und bleiben hier, es gibt viel zu viele Versprechen, die nicht gehalten wurden. Also Argentinien ist ein Land, in dem man jetzt einfach über Jahrzehnte Dinge versprochen bekommen hat, die dann nicht eingehalten wurden. Und das muss man erreichen, dass Vertrauen aufgebaut wird. Wir haben, wie gesagt, 2008 den Vertrag mit der Stadtverwaltung unterzeichnet, haben dann einen kleinen Umbau in dem Gesundheitszentrum gemacht, um diese Apotheke aufzubauen. Wir sind da in einem, wie gesagt, 12, 14 Quadratmeter großen Raum, geben die Medikamente durch ein vergittertes Fenster in das Gässchen, ist so ein Durchgang. Da kommen die Patienten von außen zu uns gelaufen, immer nur auf Rezept ab und haben ihnen erklärt, von unserer Seite, wir verpflichten uns mit diesem, die Medikamente sind da, mit der Möglichkeit einer Therapie. Und dem Patienten dann auch gesagt, aber du musst dich auch verpflichten, weil das ist nicht einseitig. Also wenn ich mich dafür interessiere, dass diese Patientin die Therapie hat, dann muss sie sich selber auch für ihre Behandlung interessieren. Tun die auch, nachdem sie verstanden haben, wie das läuft. haben sie es auch eingehalten, weil wir haben gesagt, okay, Kontrolle bei der Krankenschwester, wenn man sagt zum Beispiel, Blutzucker muss gemessen werden, regelmäßig einbestellt vom Arzt, bitte die Termine einhalten und dann kommst du zu deiner Apothekerin, bekommst die Medikamente. Und ich habe Patientinnen, die mit uns im Jahr 2008 angefangen haben, also da zum ersten Mal gekommen sind und die kommen noch heute, also wir sind 2019. Das war für mich eine Frage, wo ich mir auch gesagt habe, macht es Sinn, langfristige Behandlungen zu starten in einer Bevölkerung, die sehr unruhig lebt, weil sie kriegen vielleicht einen Job woanders, sind mal hier, mal da, mal dort, halten die es ein, wollen sie es einhalten. Wenn ich 1000 Probleme habe, ich nicht weiß, was ich morgen meinen Kindern zu essen gebe, halte ich dann meine Blutdruckbehandlung ein? Doch, sie halten sie ein. Also es gibt Menschen, die verstanden haben, dass sie eine, ich sag mal, wirklich einmalige Gelegenheit bekommen haben und die auch nutzen. Und für uns ist es unheimlich wichtig, dass sie die Möglichkeit haben, die Therapie einzuhalten, weil man sagt manchmal, okay, Blutdruck oder Bluthochdruck oder Diabetes, das sind ja 50-Jährige oder vielleicht 60-Jährige. Und ich habe den Menschen gesagt, ja, es sind die Großeltern und zum Teil die Urgroßeltern von den Kindern. Und wenn die nicht da sind, dann sind die Kinder alleine im Elendsviertel. Also die Elterngeneration muss irgendwie arbeiten, versuchen, einen Job zu bekommen. Das heißt, es ist unheimlich wichtig, dass die Großeltern da sind, da mehr noch als irgendwo anders. Also wir haben hier keine Ganztagsschulen, wir haben keine Kinderbetreuung etc. Wenn Oma und Opa nicht da sind, sind die Kinder entweder zu Hause alleine oder sie sind auf der Straße. Und beides ist keine gute Option. Und ich habe jetzt ganz konkret eine, wo ich jetzt sage, wenn man es runterbricht auf den Einzelfall, eine Großmutter, die 2008 mit uns mit der Bluthochdruckbehandlung und ihrer Diabetesbehandlung angefangen hat, die ist zuständig gewesen für alle Enkelkinder. Der kleinste von ihr, das kleinste Enkelkind ist jetzt 13, aber den hat sie damals begleitet. Sie hat dafür gesorgt, dass sie zur Schule gegangen sind. Sie guckt, dass sie was zu essen bekommen und sie guckt, dass sie nicht auf die schiefe Bahn kommen. Also Großeltern sind unheimlich wichtig.
Und wenn du von Enkelkindern sprichst, dann ist das bestimmt nicht ein Enkelkind oder zwei, sondern...
Es können 5, 6 sein, ja. Wir haben auch Familienplanung, also auch viele Frauen, die sagen, 2 Kinder, 3 Kinder und mehr wollen sie dann nicht haben. Die kommen auch, wir haben Monatsspritze, wir haben die Möglichkeit, dass man die Pille bekommt oder die Monatsspritze. Es ist eine Frauenärztin da, es wird beraten. Auch, dass die Abstände eingehalten werden, dass man jetzt sagt, auf nur alle 2 Jahre oder ein bisschen mehr Abstand zwischen den Kindern, was früher nicht eingehalten wurde. Wir haben viele Frauen, die also jetzt Großmütter, die aus dem Inland sind, die noch zu der Generation gehörten, die 10 oder 12 Kinder hatten. Und selber gesagt haben, okay, ich habe damals nicht gewusst, was ich da hätte machen können. Das gehört auch zum Gesundheitszentrum. Also bei uns ist, wir haben die Schwerpunkte sind diese chronischen Patienten, denen wir gesagt haben, ihr bekommt die Medikamente regelmäßig. Das ist ein riesiges Paket an Arbeit, weil die sehr oft mehrere Medikamente haben und man sehr genau achten muss, dass sie verstanden haben, wofür jedes von diesen einzelnen Arzneimitteln ist, wogegen, wann ich es zu nehmen habe und eben nicht nur in der Früh, sondern vor dem Frühstück, nach dem Frühstück oder weit weg von dem anderen Arzneimittel etc. Und das bei einer Bevölkerung, die nicht gut lesen und schreiben kann, weil sie früh anfangen mussten zu arbeiten. Also wer mit 11, 12 arbeiten musste, der bei dem war die Schule dann aus. Und das zweite ist dieses Zahnprophylaxe-Projekt, weil das so ein Hauptproblem ist. Wir haben als weiteres Thema Chagas, das ist die amerikanische Schlafkrankheit, ein Problem, das viele vom Norden des Landes mitbekommen haben. Also es gibt im Prinzip ist es eine Raubwanze, ein Insekt, das in den Ritzen, im Strohdach sich versteckt von den Hütten und nachts Blut saugt und über den Kot den Krankheitserreger ins Blut sozusagen, der Patient ist durch das Kratzen dann in Blut bekommt. Und wir haben viele Leute, die infiziert nach Buenos Aires gekommen sind und hatten uns dann auch gesagt, es kann nicht sein, dass wir hier keine Chagas-Positiven haben und haben getestet und siehe da, also bei der ersten Runde waren 20% positiv, 20% in Buenos Aires. Okay, das waren die wir direkt angesprochen haben, weil sie aus dem Norden kommen. Die Folge von der Krankheit, dass man nach einigen Jahren Man merkt nicht, dass man positiv ist, Herzprobleme bekommt bis zum plötzlichen Herztod, also jemand, der sich anstrengt und dann umfällt und wirklich so zack, tot ist. Aber auch Kinder, die durch die Mutter der Schwangerschaft, während der Schwangerschaft dann infiziert werden. Und wie gesagt, die Apotheker ergänzen immer wieder dieses, schauen wir, was für ein Problem wir vor Ort haben. Dann haben wir auch das noch entdeckt und sind das angegangen, dass man sagt, wir müssen testen. Damit die aber mitmachen, muss man erstmal mit den Menschen reden. Dann wieder das Thema, ich brauche diese Community Health Worker, also einfach Gesundheitsmitarbeiter, die aus dem Gesundheitsarbeiter, die aus dem Viertel stammen, die den Leuten erklären, da gibt es eine Krankheit, die stört dich jetzt nicht, aber die kannst du mitgebracht haben, mach den Test. Teste bitte deine Kinder, lass sie testen. Das ist nicht einfach, weil ich muss Blut abnehmen und okay, keine Mutter mag ein brüllendes Kind. Es tut denen ja weh und der Mutter tut es weh, wenn das Kind weint. Trotzdem, dieser Test kann Leben retten und er kann viele Lebensjahre zurückgeben. Also manchmal sagt man, okay, wir haben einen Patienten geheilt und das klingt dann, oh, ein Patient. Und ich habe gesagt, okay, es sind 35 Lebensjahre. Das ist ganz viel. Also es gibt Leute, die mit 25 oder mit 35 dann draufgegangen wären. Und wir haben jetzt seit 2012 zusammen mit einer einheimischen Stiftung, der Stiftung Bunkebon, das ist eine argentinische Stiftung, dieses Thema Chagas angegangen, dass man sagt, okay, wir müssen die Krankheit ausfindig machen, dann den Leuten die Behandlung geben, das muss überwacht werden und man muss die Leute auch finden, wenn sie wieder umgezogen sind, um die Behandlung anzubieten. Das ist der Grund, weshalb ich immer sage, im Gesundheitsbereich, ich brauche Personal, Personal und Personal. Wir haben die Krankenschwestern schulen müssen, damit die kannten sich mit der Krankheit nicht aus. Also das ist eine Krankheit, die kannte man aus dem Inland, aus dem Norden, aber nicht aus Buenos Aires, weil man gesagt hat, okay, die Raubwanze ist hier nicht, also passt alles. Dann haben wir gesagt, die Raubwanze ist nicht da, das ist, aber der Patient ist schon infiziert vom Norden gekommen. Für uns war es von der Arbeit her, wenn man ein bisschen anfängt, Probleme zu suchen, dann findet man sehr viele und möchte sie auch angehen. Und deshalb war es ein, okay, der eine Kooperationspartner, wichtigste ist die Stadtverwaltung. Wir haben aus Deutschland für das Thema Zähne die Stiftung Hilfswerk Deutscher Zahnärzte als Partner. Wir haben auch aus Deutschland die Stiftung Sternstunden als Partner. Es unterstützt die Apotheker- und Ärztebank, also Apobank. Und in Argentinien ist eben die genannte Stiftung Bunkebon, die hat uns bei Chagas geholfen. Und wir haben auch die Stiftung Sedaka, das ist eine Stiftung, lokale Stiftung von der jüdischen Gemeinde, die eine sehr gute Arzneimittel-Spende organisiert. Und es werden sehr viele Schultern benötigt, um so ein großes Projekt zu stemmen. Wir haben, wie gesagt, Einzugsbereich 30.000 Leute, da gibt es genügend Schwierigkeiten.
Und Labors, keine?
Die Hersteller, mit denen haben wir eigentlich hier im Land abgemacht, dass sie uns bessere Preise geben. Denn Arzneimittelspenden sind meistens nicht so, wie man sie braucht. Das heißt, ich kann sagen, ich brauche von den oder jenen Tabletten 6.000 pro Monat, aber ich brauche nicht eine einmalige Spende von 50.000 Tabletten, die in 3 Monaten verfallen zum Beispiel. Das heißt, Medikamentenspenden sind ein Thema. Wir sind, gerade weil wir Apothekerinnen und Apotheker sind, sind wir eigentlich auf diese Maßarbeit, diese feine Arbeit, die man machen muss, dass man sagt, genau die Medikamente, die man benötigt, müssen da sein. Also wenn jemand Fußpilz hat, dann braucht er kein Blutdruckmittel und wenn jemand Blutdruck hat, dann braucht er kein Diabetesmittel und wenn ich Asthma habe, dann brauche ich auch nicht eine Cortisoncreme. So.
Und wenn man nicht bei diesen Organisationen mit dabei ist, kann man irgendwie mithelfen?
Also wir haben Spendenkonto in Deutschland, klar, Apotheker ohne Grenzen und in Deutschland sind wir, also andersrum, in Argentinien sind wir angemeldet und haben auch bei der Bank ein Konto hier in Buenos Aires und ich sage immer, warum bitten die Hilfsorganisationen um Geld? Weil sie dann flexibel arbeiten können. Wir haben als erste Ausgabe eigentlich Personal, dass man sagt Fachpersonal. Wir zahlen zusätzliche Stunden von Medizinerinnen. Wir zahlen die ganzen, dass man jetzt sagt, extra Arbeit, wenn zum Beispiel Chagas-Tests gemacht werden von der Krankenschwester. Wir zahlen ein Plus, wenn man zusätzlich arbeitet, diese ganze vorbeugende Arbeit in den Kindergärten mit der Zahnprophylaxe. Muss ich ja vorstellen, wenn die Zahnärztin draußen ist im Kindergarten, dann ist sie nicht im Gesundheitszentrum. Und ich kann nicht eine Sache sozusagen nicht abgedeckt lassen. Also ich kann nicht testen auf Chagas im Kindergarten und dann sagen, okay, es gibt keine Medizinerin im Gesundheitszentrum. Also es ist ein Plus an Stunden nötig und ein Plus, ich gehe ja raus und entdecke noch mehr Probleme, ein Plus an Medikamenten. Und das ist nicht durch Ehrenamtler zu stemmen und das ist auch nicht durch irgendwelche Spenden, Arzneimittelspenden zu stemmen. Also da muss ich einfach regelmäßig sagen, wir können so viele Stunden an Personal pro Monat bezahlen, wir können diese Medikamente einkaufen, die wir brauchen. Das ist Maßarbeit, das ist nichts, was man so allgemein, das sagt, ja, machen wir mal ein bisschen.
Ich glaube, wir könnten uns über diese Themen stundenlang unterhalten, aber leider geht die Zeit schnell weg und ist sie um bald. Ich danke dir herzlichst für deinen Besuch und vor allem für deine Arbeit und dein Engagement, weil Hut ab, wirklich.
Ich danke dafür, dass ich ein bisschen was davon erzählen durfte, denn ich sage jetzt mal, für die Leute, die dort arbeiten, ist es wichtig, dass man auch, dass auch diese Anstrengung gesehen wird, dass man auch davon erfährt, weil man macht einfach diese ganze Arbeit und wenn es dann niemand mitbekommt, dann ist es natürlich auch ein bisschen frustrierend. Also ich finde es schön, dass wir die Gelegenheit bekommen hatten.
Ja, danke. Mich hat es wirklich gewundert, dass ich über diese Organisation überhaupt über deutsche Medien erfahren habe. In Argentinien habe ich nie was darüber gelesen, muss ich ehrlich sagen. Aber ich freue mich, dass wir den Kontakt hergestellt haben. Sehr wahrscheinlich werden wir uns dann demnächst vielleicht wieder unterhalten. Warum nicht?
Das würde mich auch freuen.
Ich danke dir wirklich herzlich.
Bitte gerne.
Tja, und so kommen wir, liebe Freunde, langsam aber sicher zum Abschluss der heutigen Sendung. Wir hoffen, sie hat Ihnen zugesagt. In der Technik unterstützte uns der Guillermo Vega und am Mikro waren wir heute zu zweit. Ziemlich viel hat sie einmal gesprochen, aber ich glaube gerne die Karina Wettier-Mahler und dann war ich auch mit dabei. Und wie gesagt, ich hoffe, wir können uns mal wieder unterhalten. Über diese Themen, da sind ja Themen, die nicht so oft in den Nachrichten auch vorkommen. Gerne. Und die finde ich gut, dass die angesprochen werden. So, vielleicht hören wir ein bisschen Musik noch zum Abschluss. Mal hören. Tschüss.